Guten Morgen, Footballer!
Moin Moin, liebe Leute. Thursday Night Football ist Geschichte. Ich bespreche das Spiel jetzt gleich mit meinem heutigen Gast. Als Jünger des amerikanischen Sports bin ich quasi mit ihm aufgewachsen, mit seiner Stimme. Günther Zapf ist heute mit dabei. Er hat das Spiel gerade kommentiert auf The Zone. Und ja, ich rufe ihn mal an.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Günther. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Schönes, schnelles Spiel.
Schönes, schnelles Spiel, ne? Schön auf der Bahn nach Hause sozusagen, oder?
Ja, genau.
Du bist also im Auto unterwegs zurück. Ich hatte jetzt schon zweimal Kommentatoren, einmal den Flo Hauser, der war auch im Auto auf dem Weg. Der musste über eine Stunde fahren. Dann habe ich mit Martin Pfanner gesprochen letzte Woche. Der fährt ja irgendwie Fahrrad, Bahn, Bahn und nochmal Fahrrad. Ja, 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 ja. Das dauert ziemlich lange. Du hast es, glaube ich, am kürzesten nach Hause, oder?
Ja, ich habe so Viertelstunde.
Oh, Viertelstunde. Dann müssen wir uns ja beeilen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen in der Viertelstunde, aber
Kann er dann auch irgendwo mal anhalten.
Okay. Das wäre schön. Auf jeden Fall, ich fange in dieser Sendung immer an mit fünf Fragen. Heute sind es bei dir, sind es allerdings sechs, die ich den Leuten einfach stelle. Ich würde einfach mal damit anfangen. Und die erste Frage für einen Gast, Premierengast sozusagen im Frühstücksei hier heute Morgen, ist die Frage, wie du dein Frühstücksei isst, wenn du denn eins isst.
Weich.
Aber also weich gekocht, also, sozusagen.
Weich gekocht, ja. Am allerliebsten eigentlich Eier im Glas.
Ah, tatsächlich. Pochiertes Ei sozusagen, oder wie? Oder?
Nee, einfach weiche Eier, aber dann geschält und in Glas und ein bisschen Salz rein. Und dann mit einer Brezel natürlich in Bayern.
Das passt übrigens. Mache ich sehr gern. Es gibt so eine Seite, die kuriose Feiertage benennt. Und da ist angeblich heute der 22. Oktober, ist Tag der Brezel. Also passt das. Also musst du heute quasi Brezel mit Ei essen.
Da muss ich ja.
Ja, da musst du. Das ist immer das Learning für die Leute da draußen. 22. Oktober, Tag der Brezel. Und?
Muss ich mir merken.
Internationaler Tag der Feststelltaste an der Tastatur. Ist auch interessant, dass es dafür Tage gibt, aber gut, lass uns das nicht weiter kommentieren.
Ja, aber wobei muss man natürlich schon dazu sagen, dass mir als Bayer natürlich das weh tut, wenn ihr Brezel sagt.
Ja, also Brezen.
Brezen.
Ja,
oder Breze.
Oh, okay.
Geht auch, aber Brezel sind diese kleinen harten Dinger, die man in irgendwelchen Packungen kauft. Das sind bei uns Brezeln.
Ja, das tut mir leid, das ist natürlich der Fail des Norddeutschen.
Ja, klar.
Ich werde mich bemühen, das nicht mehr so despektierlich zu behandeln, die Brezen.
Zumindest nicht, wenn du in Bayern eine bekommen willst.
Genau. Dann die nächste Frage. Du bist großer Golf-Fan, auch, genau wie ich.
Das stimmt.
Wenn du die Wahl oder wenn du vor die Wahl gestellt werden würdest, entweder nicht mehr oder nur noch Golf spielen oder Football gucken und kommentieren, für welche der beiden Sachen würdest du dich entscheiden, wenn nur noch eins gehen würde?
Oh, das ist in der Tat, überlegt man natürlich nie sowas. Also ich bin schon Golf verrückt, muss ich schon, weißt du ja selber. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal das Vergnügen zusammen über die diversen Wiesen zu gehen. Die Verbindung ist halt so geil. Wenn ich ja beim Super Bowl bin, als das noch möglich war vor Corona, ist ja dann meistens auch an irgendwelchen Orten, an denen auch noch Golfplätze sind und so weiter. Das ist schon eine tolle Kombination. Oh, schwierig. Aber letztlich glaube ich, würde ich auf Football nicht verzichten können.
Oha, okay, tatsächlich.
Wenn wirklich nur eins geht, also nicht mehr Football schauen und nicht mehr kommentieren. Also gut, kommentieren irgendwann ist das vorbei, aber ich glaube, dass ich Football nicht mehr schaue, das wird nicht passieren.
Gut. Cool. Dann eine Frage, die mich auch, keine Ahnung, kam mir kurzfristig, weil ich dich gerade angekündigt habe, als die Stimme, die mich auch durch den amerikanischen Sport begleitet hat, als ich quasi das erste Mal damit in Berührung kam und so auch beim Wrestling. Hast du einen Lieblingswrestler all time?
All time?
Ja, also jetzt nicht ja, aktuell, sondern...
Ja. Das ist, das sind immer diese Fragen. Das ist schwierig, weil ich habe natürlich ein paar Jungs, die ich persönlich getroffen habe. Da ist dann wieder eine andere Beziehung und so weiter. Als reiner Typ und so als Wrestler war es Rick the Model Martell. Muss ich wirklich sagen, der ganze, das Auftreten, die Figur und wie er sie verkauft hat, das fand ich cool. Also, und
wann ist, also ich bin da nicht so bewandert, wann war seine Zeit sozusagen? Also wann, also
ich. Ja, ich muss auch 90 angefangen, 90ern und dann halt 20 Jahre lang und jetzt mache ich ja wieder seit 2 Jahren diese AEW, das neue Wrestling in sozusagen.
Nee, aber wann hat der gewrestelt?
Ja, der war auch schon in den 90ern.
Also, okay.
Das war schon so zu meiner Anfangszeit, war eben so ein Schönling und der das auch verkauft hat. Und
war das WWF damals oder war das was? War
ja,
das,
genau.
Ja, okay.
Bevor es WWE hieß und so. Also die Wrestling-Fans und vor allem die Älteren, die mit mir dann auch aufgewachsen sind, die erinnern sich da sicher gerne dran.
Ja, okay. Bei mir sind so Leute...
Ansonsten Edge ist auch, also finde ich nach wie vor, ich finde es auch toll, dass er wieder da ist.
Ah, okay.
Und guckt dann durchaus...
Hallo?
Ja, ich bin ja, da. Ja,
okay, ich war mir nicht sicher, ob der Satz zu Ende war oder noch nicht. Gut. Dann eine Frage, die nächste. Du warst, das wusste ich auch gar nicht, ist mir jetzt erst auch aufgefallen oder zugeflogen. Du hast ja in deiner aktiven Zeit, als du Football gespielt hast, warst du Cornerback. Das ist richtig, korrekt?
Hauptsächlich, ja.
Hauptsächlich,
das,
genau.
Das ist richtig.
Typ R, Revis Island, also nie gesehen, aber auch nie zu ihm hingeworfen und seine Seite dicht gemacht oder eher so wie Trayvon Diggs jetzt mal was durchlassen, aber sonst das Big Play machen?
Weder noch.
Ah.
Der irgendwie versucht hat, mitzuhalten, von seiner Schnelligkeit lebend, aber ganz selten selber einen Ball abgefangen, weil das war eben nicht meine große Stärke. Sonst hätte ich vielleicht Receiver gespielt, weil ich war schnell oder ziemlich schnell sogar in meiner Jugendzeit, aber fangen konnte ich nicht besonders gut. Also kann, glaube ich, die Interceptions in der Bundesliga, die mir gelungen sind, befürchte ich fast sogar an einer Hand abzählen.
Okay.
Also nicht ganz, aber nicht zweistellig, glaube ich.
Kannst du mal sagen, so jahresmäßig, wann, welcher Zeitraum du da gespielt hast?
Ja, gleich zu Beginn, als Football aufkam. 79 ging es los und 89 habe ich meine aktive Karriere beendet aufgrund eines schweren Skiunfalls.
Ah, okay. Muss man sich Football damals, also wenn du sagst 79, so vorstellen, wie man sich Amateurfußball in den untersten Ligen, also auf Grandplätzen und sowas, oder war sowas immer auf Rasen, also war man da sozusagen auf der Seite, dass man auch wirklich immer auf Rasen gespielt hat, oder war das zum Teil auch abenteuerlich, auf was für Plätzen man oder Wiesen man da gespielt hat?
Ja, bei uns gibt's ja, in Bayern gibt's ja kaum Hartplätze. Also das ist ja ein großer Unterschied zum Westen oder auch Berlin. Also wir haben schon auf Rasen gespielt. Allerdings natürlich in den Anfangsjahren war das sehr, sehr schwierig, mit den Platzwarten und mit den anderen Mannschaften zurechtzukommen, weil die natürlich immer alle gesagt haben, wir machen den Rasen kaputt, ja. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Da gab es dann später Untersuchungen, dass Football den Rasen auch nicht mehr beansprucht. Aber das war halt damals die Aussage. Und dann war es schon oft so, dass wir eben nicht spielen durften, während Fußballer noch spielen durften. Also wegen Wetterplatz ist gesperrt.
Okay. Dann nächste Frage. Der größte Unterschied, oder ja, du weißt schon, worauf die Frage abzielt, aber wo siehst du noch einen großen oder einen Unterschied zwischen der erfolgreichen Zeit der letzten Cowboys Super Bowl Zeit und den Cowboys von heute?
Kannst du schwer vergleichen, weil da müsste man ganz tief ausholen. Damals gab es keine Free Agency, da gab es einen sogenannten Plan B und da war Jerry Jones und Jimmy Johnson als Duo, da waren die grandios, da haben die Spieler sich rausgepickt, die bei anderen Teams wirklich nur Mitläufer waren, haben aus denen Stars gemacht. Dann haben sie extrem gut gedraftet wenn du dir mal die ersten beiden oder drei Drafts anschaust, von Jerry Jones und Jimmy Johnson zusammen, von Aikman über Emmitt Smith, Michael Irvin und dann die ganzen Defense-Spieler auch. Das war grandios. Dazu dann das Coaching von Jimmy Johnson. Also das Gesamtpaket. Die waren für die Zeit gemacht, haben das perfekt ausgenutzt. Hat natürlich auch Glück, klar, dass Troy Aikman dann tatsächlich auch so eingeschlagen hat. Dass Emmitt Smith so überragend war, damit konntest du auch nicht rechnen. Da hat vieles zusammengepasst und jetzt passt einfach halt gar nichts mehr. Irgendwo fehlt's immer und oft auch eben am Coaching. Das ist das Problem.
Aber du hast, also dementsprechend hast du nicht das Gefühl, dass man jetzt so, dass das jetzt irgendwie so das erste Mal so ein Team ist, was wieder in solche Sphären, keine Ahnung, ob man jetzt dreimal den Super Bowl gewinnt oder wie auch immer, aber da rankommt sozusagen. Also das ist bei dir noch nicht so vorhanden sozusagen, oder?
Ja, ich bin ja letztes Jahr fürchterlich auf die Schnauze gefallen. Ja. Weil ich da große Dinge erhofft habe, habe ich es mir auch nach vielen Jahren mal wieder getraut, öffentlich zu sagen. Wurde dann auch von den Kollegen ein bisschen verlacht und auch mit der Defense gewinnt ja gar nichts. Und so war es dann auch. Und dann hat sich Prescott noch verletzt, dann war es natürlich durch.
Ja, okay, das war.
Von daher.
Bist du vorsichtiger diesmal?
Lass ich sowas lieber, ja.
Okay. Ich dachte halt, vielleicht sagst du irgendwie.
Na, es sieht gut aus, Gottes Willen.
Also. Genau. Okay.
Und ja, alles ist möglich. Also, das ist ein absolutes Top-Team in der Offense. Wirst du kaum ein anderes finden, das so klasse besetzt ist auf allen Positionen, inklusive Backups. Und die Defense spielt jetzt plötzlich auf einem ganz anderen Niveau. Also, es ist alles möglich. Aber von mir wirst du nicht hören, dass Dallas an wieder eine Dynastie geworden ist.
Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, ob das jetzt quasi eine Zeit ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, es geht mal wieder jetzt, keine Ahnung, wie lange waren die nicht im Super Bowl? Es ist gefühlt ewig her.
25 Jahre. Ja, 96 zuletzt. Ja, wenn sie McCarthy einen Game Manager an die Seite stellen, auf den er hört,
okay.
Dann dann vielleicht.
Und jetzt noch habe ich noch eine letzte Frage, die ist mir auch, war mir auch nicht bewusst, habe ich bei der Recherche für heute gefunden, bis sie mir über den Weg laufen. Einer und ein halber Ritter ist. Ja.
Ist ein Spielfilm.
Ist ein Spielfilm, genau. Ich finde, du hast daran mitgespielt.
Das ist richtig.
Was?
Ich darf mich quasi Schauspieler nennen.
Genau, es gibt nämlich tatsächlich, es gibt so eine Seite, wo man, da kann man so Actor, also es ist eine englische Seite, und wenn man quasi Günther Zapf Actor eingibt, dann wird einem da gesagt, ja, Günther Zapf verdienst 1,5 Millionen mit dem Film ein halber Ritter. Und deine Profession ist Actor, also nichts anderes sozusagen. Also
kann ich die Seite verklagen, dass ich das Geld kriege? Oder?
Ja. Aber wie ist es dazu damals gekommen? Also es ist ein Film von Til Schweiger, glaube ich.
Genau, es ist ein Til Schweiger-Film. Das war der nach Keinohrhasen.
Ah, okay.
Der Film direkt danach. Also große Hoffnung natürlich alle, dass wir alle jetzt auch weltberühmt werden.
Ja.
War nicht ganz so erfolgreich und lag aber hoffentlich jetzt nicht an mir. Und da hatte der Rick Cavanian, der da auch mitspielt, der hatte die Idee, der ist ziemlich großer Wrestling-Fan. Und der hatte die Idee, dass man diese Anfangssequenz, die ein großes Ritterturnier ist, im Grunde genommen, dass man die auf Wrestling-Art und Weise kommentiert.
Ah, okay.
Nachdem das keiner schreiben konnte und kein Schauspieler dadurch einen Text lernen konnte, haben wir das live gemacht quasi.
Ah, okay, cool.
Und das nach übereinstimmender Meinung aller der Beteiligten, inklusive Til Schweiger, ziemlich gut. Es hat riesig Spaß gemacht, war toll, war lustig und da hat tatsächlich auch ein bisschen Geld gegeben.
Ja, nee, ich habe nur den Cast mir durchgelesen und dann gab es die Rolle der König Gunther und dann dachte ich erst, oh, hat Günther...
Nein, ich weiß,
aber das war Thomas Gottschalk, habe ich dann auch gelesen.
Ja, nee, war eine schöne Zeit, gedreht haben wir in Burghausen, in der längsten Burg Europas.
Ah, okay.
Also war nicht weit von zu Hause weg, wobei wir auch einmal in Leipzig waren, haben sie etwas gedreht. Und das war während der Fußball-EM Schweiz und Österreich. Da saßen wir dann abends zusammen mit Till und mit Gottschalk und so weiter und Fußball geguckt. Also war
muss eine gute war Zeit. Ja, klingt nach einer sehr guten Zeit. Ja,
schön. Coole Premierenpartys und so. Also hat viel Spaß gebracht.
Ja, sehr gut. Bevor wir zum Spiel kommen, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wie siehst du, also du bist, glaube ich, die Person, also die mir zumindest einfällt, die in Deutschland wahrscheinlich die NFL am längsten schon begleitet. Und ich weiß, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die kann man wahrscheinlich in 2 Stunden beantworten oder auseinandernehmen. Ich frage es irgendwie mit dem Hintergrund auf diesen John Gruden, Washington Football Team und so weiter und so fort. Jetzt hat sich der Kongress noch eingeschaltet heute und gesagt, haben quasi einen Brief an die NFL geschrieben, dass sie da schon gern hätten, dass auch die anderen E-Mails veröffentlicht werden. Und die NFL hat darauf geantwortet, ja, wir sind bereit dafür, aber auch nichts Konkretes. Wie siehst du die Entwicklung der NFL? Ist das was zu einem großen Skandal in Anführungszeichen werden könnte? Oder hast du da ein bisschen Sorgen? Oder glaubst du, das ist einfach ein bisschen hochgekocht alles?
Es hat das Potenzial dazu natürlich. Und die NFL greift man gerne an, weil man sich natürlich auch erhofft, irgendwie Gelder zu generieren. Es ist sicher auch viel, viel mehr noch da. Das ist ja klar.
Ja.
Das wissen wir alle. Es sind alte weiße Männer, die ihre Vorurteile haben und damit auch nicht zurückhalten. Spiegelt halt die Gesellschaft wieder. Muss man sich nichts vormachen, dass Rassismus in den USA besteht nach wie vor. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis und dass der natürlich in allen Bereichen vorhanden ist und Frauenfeindlichkeit und so weiter, gerade im Football. Und wenn man da nachbohrt, findet man auch. Also bin ich 100% sicher. Ja. Ich war auch erstaunt, dass sie von den 650.000 E-Mails waren die paar Gruden-Dinger die einzigen angeblich, die sie gefunden haben. Du siehst ja, wir haben ja gesehen, was mit MeToo entstanden ist.
Ja.
Da fing's bei einem an und plötzlich haben alle aufgezeigt und so ähnlich kann es sicher bei der NFL auch passieren. Wird dann auch irgendwie reingewaschen oder was auch immer. Es wird die NFL nicht zerstören. Aber es hat schon das Potenzial, da deutlich größer zu werden.
Ja.
Noch halten sie es unterm Deckel. Ich meine, was da in Washington passiert ist und teilweise noch passiert, normalerweise dürfte schon lange ein Dan Snyder nicht mehr aktiv sein.
Das ist halt das Gefühl, ne? Dass man das Gefühl hat, die versuchen, den zu schützen oder vielleicht auch andere Owner, die irgendwie Kontakt mit Dan
Snyder hatten und so weiter. Natürlich, das ist eine Firma, das ist eine Franchise,
ja.
Die gehört den 32 Ownern und die eine Krähe hackt der anderen und so weiter.
John Gruden hat sich wohl auch zum ersten Mal geäußert, also nicht on air, aber mit irgendjemandem gesprochen, der das dann zitiert hat, dass er so vielsagend gesagt hat, the truth will come out. Also der ist wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Art und Weise involviert oder wird, ja, ich will nicht sagen Rache, aber sicher in irgendeiner Art und Weise.
Genau, irgendeiner fängt an, liegt genau. Und dann geht's los und das ist ja nach wie vor die große Geschichte. Wer hat die Dinger rausgelassen? Wer hat die an New York Times gegeben? Es muss ja einer von der NFL gewesen sein. Also ja. Die sind sich halt auch nicht so ganz einig in dem, was sie tun und wen sie schützen und wen nicht.
Gut. Warten wir es ab, was es die Zukunft bringt. Kommen wir zum Spiel von heute. Broncos. Ihr habt gesagt vor dem Spiel, in deinem Kommentar hast du gesagt, es ist ein Spiel am Scheideweg für beide Teams, beide sind 3-3. Wo geht die Reise hin? Viele Verletzte auf beiden Seiten, wahrscheinlich mehr oder prominenter eher bei den Browns, dadurch, dass Case Keenum spielen musste und also Mayfield ausgefallen ist, dann so wie natürlich die Running Backs beide, Chubb und Hunt, nicht dabei. Was hast du dir von dem Spiel, also was hast du vor dem Spiel erwartet vom Spiel?
Wenig Offense, viel Defense und wenn dann den Versuch über Laufspiel irgendwas zu erreichen, weil das kommt ja nicht nur von den Running Backs bei Cleveland und auch Denver läuft ja eigentlich ganz ordentlich oder lief, aber vor allem Defense und es war ja dann auch Low Scoring. So wie eigentlich erwartet, war erstaunt über den ersten Drive von Cleveland, dass gleich so losgeht. Zack, 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 5 oder 6 Spielzüge, Touchdown. Aber ist ja dann auch schnell anders geworden.
Genau, also wir können, eine Frage hatte ich allerdings noch. Beim ersten Drive, war, ist Adrian zu spät gekommen oder?
Ah, du warst aufmerksam.
Ich war aufmerksam. Er hatte einen Tweet gemacht oder also am Tag, dass er irgendwie Probleme in der Deutschen Bahn hatte oder irgendwie sowas. Deswegen genau. Habe ich mich nur gefragt. Oh wow.
Aber stand lange Zeit auf der Kippe, ob er überhaupt kommen kann. Musste dreimal umsteigen, stand dann 3 Stunden in Ulm am Bahnhof, wie es weiterging und kam wirklich erst nach dem ersten Drive.
Ja, okay. Gut. Kann ja mal passieren mit der Deutschen Bahn. Ist halt so. Ich weiß nicht,
bin ja froh, dass er überhaupt da ging, aber wir haben lange überlegt, ich sage jetzt erstmal nichts und wenn er dann, weil dann war schon klar, dass er eigentlich um 2 in München ist und dann schauen wir mal, wie lange das Taxi braucht vom Bahnhof. Vielleicht schafft das gerade noch. Dann ging halt der erste Drive gleich so los, dann willst du ja nicht reingrätschen und sagen, du, der ist jetzt gerade nicht da.
Ja, nee, natürlich nicht.
Und dann okay. Nicht immer auf der Bahn rumhacken.
Nein. Du hast es schon gesagt, der erste Drive, das war wie heißes Messer durch Butter. Das lief nach Belieben quasi irgendwie. Landry ist auch zurück gewesen für die Browns, das ist sicherlich ein positiver, was einen positiven Effekt hatte, auch gleich im ersten Drive. 7-0. Den Touchdown hat Ernest Johnson gemacht, der Running Back, der heute quasi der Starter war bei den Running Backs für die Browns. Die Broncos haben dann nicht viel zusammengebracht. Im zweiten Drive gab es ein Field Goal für die Browns und das erste Quarter endete quasi 10-0.
Erste Halbzeit auch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Im zweiten Viertel ist auch nicht viel passiert. Es gab eine Interception von Teddy Bridgewater. Browns hatten einen guten Drive wieder, da wird aber, hast du schön, das Field Goal gejinxt sozusagen und es wurde geblockt, glaube ich.
Ja, genau.
Hat gut geklappt, wie so häufig.
Ja, du musst es doch sagen, dass ja. die noch nicht verkickt haben, also hilft ja nichts. Aber irgendwie scheint das doch der Fluch des Reporters zu sein.
Was ging deiner Meinung nach den Broncos ab? Also was hat bei denen überhaupt nicht funktioniert?
Es hat überhaupt nicht funktioniert, das tiefe Passspiel.
Ja.
Das war ein mittellanger Pass, sag ich mal, auf Sutton. Der war halt perfekt geworfen. Den fängt er mit einer Hand. Das war klasse, gleich relativ zu Beginn. Ansonsten kein einziger tiefer Pass. Das war immer nur die Hoffnung, gibt's eine Pass-Interference oder vielleicht fängt doch irgendwie durch ein Wunder mein Receiver. Ja. Gab es auch eine Interception eben bei dem langen Versuch. Und ganz schwach die Defense, eigentlich das Prunkstück davon, wo sie leben. Und dachte, gegen diese angeschlagene Cleveland Offense, da muss doch was gehen. Aber da war ja gar nichts zu spüren. Also ja. da war wenig da.
Von Miller sich dann auch noch verletzt, so ja, halbes Friendly Fire, könnte man sagen, kurz vor der Pause, musste raus und kam auch nicht zurück. Dann ist wohl, ich habe jetzt
Michael Kaiser noch verletzt.
Genau, also. Ich habe jetzt gerade einen Tweet gesehen noch, dass er wohl keinen Structural Damage, wie es immer so schön heißt, hat. Also man hat ihn nur nicht mehr zurück aufs Feld
gelassen. Ja, aber Knöchel kann trotzdem 4 Wochen.
Ja, dauern, also. Klar. Aber es ist jetzt nichts richtig kaputt. So einfach. Genau. Dann haben alle oder ihr habt auch in der Halbzeit, du und Adrian, spekuliert darüber und genauso wie die amerikanischen Kollegen, ob es jetzt Zeit wird für Drew Lock, der den stärkeren Arm hat auf jeden Fall im Vergleich zu Teddy. Er hat sich dann auch umgezogen und stand auch umgezogen oder beide standen dann zum Anfang der zweiten Halbzeit vielleicht so ein bisschen so ein Mindgame spielen, mal gucken, wer spielt für den Gegner. Aber es blieb dann bei Teddy. Hättest du gerne Drew gesehen oder hast du dir schon gedacht, dass sie mit Bridgewater weitermachen?
Nee, ich dachte schon, dass sie Bridgewater also zumindest mal einen Drive geben. Und den hat er ja mit dem Touchdown abgeschlossen, also gab es ja da keinen Grund. Drew Lock hat einen bisschen besseren Arm, da hätte man einen tiefen Pass versuchen können. Von daher hätte ich ihn erwartet, wenn es nicht dann so gelaufen wäre. Aber so gab es ja dann keinen Grund mehr. Und die Spielchen da, klar, das machst du gerne mal, um den Gegner zu verwirren, aber hat dann auch nicht funktioniert.
Hat dann auch nicht funktioniert. Gut. 7-10 also. Dann der nächste Drive für die Browns. Da hatten sie das erste Mal, oder waren sie auch aggressiv, hatten ein 4. und 3, sind dafür gegangen, Case Keenum ist selber gelaufen. Ein Wort zu, gelaufen zum First Down dann und den Touchdown hat dann der Fullback gemacht nach einem Pass Stanton von Case Keenum. Wie hat dir Case Keenum gefallen?
Wie erwartet. Ein Routinier, der das im Griff hat, fängt natürlich auch super an. Tolles Playcalling für ihn, so kurze Dinger auf die Running Backs, viel Screen, die sie gut spielen, haben natürlich auch eine überragende Offense-Line und haben ihm wirklich sehr, sehr gut geholfen durch das Playcalling. Immer hatte man, nicht immer, aber fast immer das passende Play parat für die Situation. Und er hat es sehr, sehr gut umgesetzt. So wie man es eben, sag ich mal, von einem Veteran seiner Güte erwarten darf.
Der ja auch familiar ist mit dem System, dadurch, dass
er. Ja, das System kennt er, also da
musste ich bei den Vikings. Umstellen.
Eben, also das kennt er, hat, wie du richtig sagst, Jarvis Landry war enorm wichtig, hat ein paar ganz entscheidende First Downs gefangen und Beckham hat ein paar fallen lassen, hat dann am Ende nochmal gefangen. Und Dernis Johnson, ich meine, wenn so ein Junge das erste Mal startet und 150 Yards läuft, da musst du als Quarterback dann nicht mehr allzu viel machen.
Genau. Ich habe noch eine Frage, wenn ich das noch kurz einwerfen darf. Ich weiß, du bist wahrscheinlich zu Hause angekommen, aber ich hoffe, du hast noch die paar Minuten.
Ja, ja.
Case Keenum hatte ja quasi sein bestes Jahr auch in Minnesota. Dieses eine Jahr, wo er den Playoff-Run hatte und auch
das Playoff sogar, genau.
Minnesota Miracle oder wie Minneapolis Miracle heißt, wo er in der letzten oder 10 Sekunden vor Schluss den Pass auf Dix wirft und der dann in die sozusagen, weil die Verteidiger ihn alle verpassen, in die Endzone läuft mit auslaufender Uhr und quasi den Saints, ich glaube, das waren die Saints, den Sargnagel, den letzten reingehauen hat. Da hat er ja fast die ganze Saison gespielt. Was ist das so? Er ist ja dann zu den Broncos gegangen und man hat gedacht, okay, wird das jetzt was? Wie kann es sein, dass man nur so eine, das ist so ein bisschen so Nick Foles-mäßig, so eine Saison hat, die so herausragend ist, aber woanders funktioniert es dann wieder nicht? Kann man das irgendwie erklären? Ist das einfach so ein Kaiserslautern-Moment, wie als Zweitligist aufsteigen und dann Meister werden, was nur einmal passiert, oder?
Ja, nicht ganz so krass. Es gibt's ja oft bei den Quarterbacks, also die ein Jahr glänzen. Nicht nur Nick Foles, es ist ja auch Carson Wentz, kannst du ja genauso nehmen. Der anfing in dem Jahr überragend gespielt hat und seitdem ja auch eher, sagen wir mal, unter durchschnittliche Quarterbacks einzureihen ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass die gegnerischen Defense-Coordinator dann den ganzen Sommer Zeit haben, sich Filmmaterial anzuschauen, sich darauf einzustellen. Und wenn du nicht in der Lage bist, den nächsten Schritt zu machen, dann wieder anders zu reagieren, wieder anders zu spielen, dann kommen eben solche Ergebnisse raus. Und das ist, darum gibt's ja sehr oft, dass ein Quarterback, der reingeworfen wird, dass der plötzlich überragend spielt, weil die Defense überhaupt nicht weiß, was sie machen soll. Die Koordinator kennen den noch nicht. Und die große Kunst ist eben im zweiten Jahr vor allem, wenn alle wissen, wie du spielst, dann nach wie vor gut zu sein.
Gut. Dann, oder besser. Ja. Dann wurde es tatsächlich noch mal kurzzeitig eng. Die Broncos haben noch einen Touchdown geschafft. Haben auch einen 4-1, auch mit einem QB-Sneak, beziehungsweise Teddy ist dafür gegangen. Kommen auf 14-17 ran. Und es waren dann noch so gut 4 Minuten zu spielen.
Über 5?
Oder 5, ja, stimmt, 5 Minuten.
Irgend sowas, ja.
Und ja, man muss dann aber sagen, dass die Broncos es nicht geschafft haben, defensiv quasi die Offense der Browns zu stoppen. Und Adrian hat auch gesagt, am Ende muss man Vic Fangio da auch wie soll man sagen? Ich weiß nicht, er ist ein bisschen angezählt.
Angreifen, ja, dafür sind sie Trainer, das wissen alle, ob im Fußball oder im Football. Wenn du da der Cheftrainer bist, dann bist du auch verantwortlich für Sieg und Niederlage, es ist so.
Vor allen Dingen, wenn du halt so ein Defense-minded Coach bist und es nicht schaffst, irgendwie ein Backup-QB und ein Backup-Running-Back
den Zaum zu halten, oder? Den haben sie geholt, um die Defense zu stabilisieren oder sogar noch besser zu machen. Da kam er mit Riesenzahlen aus Chicago damals als Defense-Coordinator nach Denver und dafür ist er zuständig und da hat er versagt. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Genau, also die Browns haben dann quasi mit ihrem Drive die Uhr runterlaufen lassen und das Spiel endete.
Aber auch klasse war, also ja. Fangen gleich an mit Play Action, wo alle glauben, sie laufen natürlich erstmal, kommt Play Action bei 8 Yards beim ersten Versuch.
Ja.
Also war auch wieder gutes Play Calling und dann Ernest Johnson, jeder weiß, er läuft, aber
der ist auch stark gelaufen, ne? Also wirklich echt, was der für Cuts gemacht hat und auch zum Teil sehr, sehr bedacht gelaufen. Habt ihr auch mal gesagt, so ein bisschen an Le'Veon Bell erinnert. So seine Lücke.
Ein toller Junge.
Ja, wirklich. Kommt dann auch immer wieder die Frage auf, wie wichtig ist eigentlich, dass man einen Running Back teuer bezahlt, du hast die Geschichte auch erzählt in der Übertragung, dass er, glaube ich, als Fischer gearbeitet hat und so weiter.
Ja,
und
jetzt zwischenzeitlich.
Und jetzt steht er da auf dem Platz und legt irgendwie 150 Yards gegen eine vermeintlich gute Laufdefense aufs Parkett.
Kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ich meine, in der ganzen Liga, Running Backs sind ständig verletzt und die Backups, da merkst du kaum einen Unterschied. Ja. Beziehungsweise andersrum, werde auch immer wieder gefragt, nenn mir einen Running Back, wir nehmen mal King Henry raus, der einen Unterschied macht. Der wirklich, oder sagst, der gewinnt dir ein Spiel oder mehrere Spiele bis hin zum Super Bowl. Es gibt schon viele gute Running Backs, um Gottes Willen. Aber die ein Team tragen, so wie ein super Wide Receiver, wie ein toller Defense End, der den Gegner zerstört, wie natürlich die Quarterbacks, die entscheidend sind, das gibt's nicht. Und deshalb verdienen die im Anführungszeichen so wenig und sind austauschbar, weil es kommt halt auf die Offense Line an. Und auf die anderen Blocker.
Ja.
Also auch.
Auch, natürlich. Gut. Ja, wie gesagt, ein Sieg der Browns, 4-3 jetzt. Die Broncos 3-4. Bist du am Wochenende noch in der Endzone im Einsatz?
Ja, ich mach das Titans gegen Kansas City. Das
wird auch, geiles Spiel.
Das wird auch interessant.
Genau, das ist wahrscheinlich auch ein Spiel, auf das alle gucken werden. Hast du sonst noch ein Spiel, das du interessant findest jetzt am Wochenende?
Ganz witzig finde ich natürlich Detroit gegen die Rams.
Ja, auf jeden Fall.
Stafford und Goff, die halt jetzt mit ihren neuen Teams antreten. Aller Voraussicht nach eine sehr einseitige Geschichte, aber sehr trotzdem. Weiß man nie, was dabei rauskommt, weil die Coaches ja auch entsprechend gedrillt sind.
Wo du die Coaches da gerade ansprichst, nur eine Frage dazu noch, dann sind wir auch durch. Wie fandst du, dass der Dan Campbell quasi Goff so ein bisschen unter den Bus geworfen hat, wie man so schön sagt, nach dem letzten Spiel, also öffentlich in der Pressekonferenz?
Ja, es ist ja, das haben wir ja jetzt.
Also gerade vor diesem Spiel halt, meine ich, ne? Also ich meine,
das ist einer, der sein Herz auf der Zunge trägt. Ist vielleicht nicht immer gut und da muss er vielleicht noch an sich arbeiten. Dann wird man sehen, wie die Harmonie zwischen den beiden weiter funktioniert und man wird auch sehen, wie Goff reagiert. Der ja gut, der verdient enorm viel Geld. Da muss er auch Kritik einstecken können. Und dann muss er auch damit umgehen können, sprich, dass er jetzt nicht wie ein beleidigtes Kind reagiert, sondern möglichst, und vielleicht war das ja der Hintergedanke, dass er sagt, pass auf, ich reiz den Jungen und jetzt zeigt er mal, was er wirklich kann.
Ja, ich habe nur gedacht, das ist ein bisschen vor dem Spiel jetzt ausgerechnet, wo er weggejagt wurde sozusagen.
Ja, dann machst du aber vielleicht will er reizen. Goff ist ja auch so ein Beispiel. Wir hatten es vorher, die Quarterbacks, die ein überragendes Jahr haben und dann weg. Also, der hat ja wirklich, sagt man super, und jetzt haben sie ihren Franchise Quarterback, so haben sie dann auch den Vertrag strukturiert, und das eine Jahr, und dann kam halt leider nicht mehr so viel.
Ja. Gut. Günther, vielen Dank.
Florian, sehr gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder auf dem Golfplatz oder mir ist eingefallen, wir waren ja auch mal zusammen auf dem Deichkind-Konzert. Vielleicht können wir.
Das ist schon länger her, aber jetzt sind ja Konzerte wieder möglich.
Genau. Vielleicht ist das auch möglich. Ansonsten eine Frage, gehst du jetzt ins Bett oder also legst du dich nochmal hin oder ziehst du den Tag jetzt durch? Nee.
Jetzt ist 6 Uhr morgens. Ich habe jetzt erstmal nichts mehr zu tun bis Sonntag.
Sehr gut. Dann genieß die Zeit.
Vorbereitung.
Aber ja, natürlich. Gehst du noch auf die Wiese jetzt oder ist dir das zu gut?
Ich habe letzte Woche mir leider ein Leistenbruch operiert.
Ach du Scheiße.
Lassen. Also bin selbst aktiv erstmal raus, aber wir haben am Samstag noch ein großes Unterabschlussturnier mit den Golf-Heroes und da bin ich halt dann als Vizepräsident als Veranstalter aktiv.
Ah, sehr gut. Das wollte ich auch eigentlich am Anfang nochmal gesagt haben. Wenn es Leute da draußen gibt, die Lust auf Golf haben und das ein bisschen anders, dann sind die Golf-Virus auf jeden Fall die richtige Adresse.
Das stimmt, ja.
gut, dann schlaf gut, würde ich sagen. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald irgendwann.
Das machen wir, auf cool. jeden Fall.
Bis dahin.
Jo, okay.
Ciao. Ciao. Ja, Leute, das war's mit Günther. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch wieder ins Bett. Mach's wie Günther und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.